dauert scheinbar noch einen Moment mit der Losung. Wer hätte sie denn gewusst, die Losung von diesem Jahr? Die alte. Ja, genau. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist ja eigentlich, also als wir heute darüber gesprochen haben, unsere Rina ist da und dann war so ihr Kommentar, das hätte einen ja durch das Jahr begleiten können. Oder? Ihr war die gar nicht bewusst, also sie hat sie auch vor einem Jahr nicht so richtig wahrgenommen. Und ich muss sagen, ich habe ja vor einem Jahr mich damit befasst, vielleicht sogar darüber gepredigt. Eine Vorbereitung habe ich nicht gefunden. Kann sein, dass ich das also gar nicht gemacht habe. Wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht alle dasselbe machen. Und Martina, die hat auch dieses Jahr, die macht das bestimmt auch nochmal, wenn die am Sonntag kommt. Kommt bestimmt nochmal was. Nee, da kommt was zur Neuen. Genau, da kommt was zur Neuen. Und deswegen hatte ich dann mich mit der Neuen ein bisschen zurückgehalten. Aber es ist schon tatsächlich sowas. Das ist ja eine steile Aussage, dieses Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und der Satz davor, der ist ja noch heftiger. Alle Dinge vermag der oder alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ich denke, die meisten wissen den Zusammenhang. Jesus ist auf dem Berg der Verklärung. Himmel pur. Sodass der Petrus schon sagt, also Herr, lass uns doch hier oben Hütten bauen. Hier wollen wir bleiben. Hier ist es schön. Kein Corona, keine Masken, keine Abstandsregeln. Hier ist es perfekt. Hier wollen wir bleiben. Und Jesus macht ihnen klar, dass das nicht geht. Es gibt solche Höhepunkte, auch in unserem Leben, auch in unserem Glaubensleben, aber man kann diese Momente nicht festhalten. Ich denke, das hat jeder schon probiert. Kennt ihr das? Man ist auf einer Freizeit, man fühlt sich Gott so nah. Die Gemeinschaft, das gemeinsame Singen, das gemeinsame Beten. Und dann kommt man nach Hause und in den Alltag. Und ich habe das mal so beschrieben, ich fühle mich wie so ein Stapellauf, so ein Schiff, das nimmt so richtig Fahrt auf. Und dann wird es schon im normalen Wasser ausgebremst. Und ich hatte das Gefühl, ich laufe nicht in normales Wasser rein, ich laufe in so einen Sumpf rein. Und es klebt einen so richtig wieder fest. Und der Schwung, den man da gerade mitgenommen hat, der ist auf einen Schlag weg. Ich kann jetzt leider keine Gesichter sehen, aber ich habe so den Verdacht, der eine oder andere weiß, wovon ich rede. Und so ähnlich geht es Jesus und den Jüngern. Sie kommen also von diesem Berg runter, Jesus und die drei, Jakobus, Johannes und Petrus. Und da sind die anderen Jüngern mit Leuten am Streiten. Ja, man hat gerade den Himmel auf Erden erlebt, man kommt runter und die sind sich am Fetzen. Mittendrin ein Vater mit seinem Sohn und der kommt auch gleich angerannt. Herr, wenn du kannst, so hilf meinem Jungen, nach dem Motto, deine Jünger, die haben versagt. Die haben es nicht hingekriegt. Und dann sagt Jesus so, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das muss ja erstmal für den Vater wie eine Ohrfeige gewesen sein. Wie oft hat der Vater wohl für seinen Jungen gebetet? Das kann man wahrscheinlich nicht zählen. Und genauso für die Jünger. Ihr seid meine Jünger. Das ist doch kein Problem, was hier alles vermag, der da glaubt. Und dann lässt der Vater diesen Schrei los. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich sage das jetzt so leise nachdenklich. Ja? Der Vater hat wahrscheinlich wirklich einen Schrei losgelassen. Lass uns mal diese zwei Dinge durchgehen. Das sind erstmal große Worte. Also, wenn Toyota sagt, nichts ist unmöglich, oder mein Vater war auch Bauingenieur, da ging es darum, durch Siegerland einen Tunnel zu bauen für eine Straße. Und man hat gesagt, das ist nicht möglich, weil dieser Schieferfels, der ist so instabil. Und dann knurrte mein Vater und meinte, das geht gegen meine Ehre als Ingenieur, zu sagen, das geht nicht. Er sagt, es kann sein, dass es zu teuer wird, das zu machen. Aber zu sagen, das geht nicht, das geht gegen meine Ehre als Bauingenieur. Ja, es sind ja manchmal so die Unterschiede, ja? Oder wie gesagt, die Werbung von Toyota, nichts ist unmöglich. Alle Dinge sind möglich. Aber dann geht's weiter. Denn wer sagt das? Das sagt eben nicht irgendein Ingenieur oder ein Konzern oder etwas, sondern das ist Jesus, der das sagt. Und wenn Jesus etwas sagt, hat es für mich mehr Gewicht, als wenn irgendein Politiker das sagt oder irgendein Techniker oder Erfinder oder sonst irgendwas. Und diese Aussage, die hat eine Bedingung. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und ich glaube, das ist etwas Wichtiges, wenn wir die Aussagen der Bibel nehmen, dass wir immer mal fragen, wem gilt das? Und Glauben? Glauben heißt ja Vertrauen. Also das Wort Glauben, ich benutze es manchmal schon gar nicht mehr so gerne, weil das so eine weite Bedeutung hat. Ich glaube, heute Nacht wird es nicht schneien. Hat das was mit Vertrauen zu tun? Vielleicht Vertrauen zur Wettervorhersage? Nein, das ist eigentlich eine Vermutung. Ja, also wir gebrauchen das Wort ich glaube eben auch im Sinne von ich vermute. Aber das Wort ich glaube dir, dass du mir die Wahrheit sagst. Ja, also das hat ja schon ein bisschen was mit Vertrauen zu tun. Ja, ich glaube dir, dass du es gut meinst und so weiter. Da kommt das mit dem Vertrauen rein. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir Vertrauen üben. Aber beim Vertrauen geht es ja immer darum, auch wem oder worauf. Ja, es wird ja auch viel Vertrauen enttäuscht. Ja, also ich muss gestehen, ich habe auch schon gesagt, ich komme und helfe und dann habe ich es vergessen. Oder ich habe mir zu viel vorgenommen. Ja? Ich habe 10 Leuten was versprochen und konnte es dann nur bei 8 einhalten. Oder was auch immer. Wir Menschen, also es gibt ja diesen Satz, Christen können enttäuschen, Christus enttäuscht nie. Wobei ich auch den für falsch halte. Das werde ich jetzt gleich noch begründen. Denn, das fehlt jetzt hier, habe ich nicht hingeschrieben. Oder habe ich ja vorhin auch schon gesagt, es kommt ja auch darauf an, worauf ich vertraue. Ich finde den anderen Satz besser. Gott erfüllt nicht alle unsere Erwartungen, aber alle seine Verheißungen. Heißt, Gott wird nicht alles erfüllen, was ich gerne hätte, aber er wird alles erfüllen, was er versprochen hat. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied. Ja, wenn die Menschen so sagen, wenn es einen Gott gäbe, dann müsste der doch. Oder wenn wenn Menschen Gott so als Wunschkasten benutzen, ja, also ich werfe oben einen Euro rein und dann kommt unten das raus, was ich haben wollte, dann wird das oft nicht funktionieren. Funktioniert ja bei Kindern gegenüber den Eltern auch nicht. Ja, also wenn unsere Kinder einen Wunsch haben, dann gehen ja uns Eltern, zumindest den meisten von uns, 2 Dinge durch den Kopf. Erstens, geht das? Ja, also wenn sich das Kind einen echten Ferrari wünscht, dann scheitert das schon an dem Punkt. Ja, kann ich nicht bezahlen, geht nicht. Und die zweite Überlegung, die uns sofort durch den Kopf geht, ist das gut für das Kind? Ja, vielleicht hat es ja Wünsche und ich bin aber der Überzeugung, das ist nicht gut. Nur ist das Problem, dass ich natürlich irren kann. Nein, ich natürlich nicht, andere Eltern schon, ich nicht, aber nein. Ihr Kinder, die hier sind, habt ihr unfehlbare Eltern, die immer recht haben? Wenn jetzt die Kinder die Eltern angucken, ist das auch schon eine interessante Aussage. Nein, haben wir natürlich nicht. Wir alle sind ja Kinder von Eltern und natürlich haben unsere Eltern nicht immer recht. Aber der Vater im Himmel hat immer recht. Ja, der muss nicht immer recht behalten, ja, der ist nicht rechthaberisch, sondern der hat tatsächlich recht. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn wir an diesem Herrn dranbleiben, dann kann uns nichts aus der Bahn schießen. Das ist auch wieder jetzt, ich bleibe mal dabei, ich will den Satz nämlich nicht entschärfen. Die Frage ist nur, was ist jetzt der richtige Weg? Wenn Gott sagt, du sollst von A nach B gehen und da steht mir ein Berg im Weg, dann sagt Jesus, was soll's? Sagt zu dem Berg, er soll verschwinden und er wird's tun. Wenn du dran glaubst, wenn du glaubst. Wenn ich allerdings von A nach B will und der Berg nervt mich, da bin ich der Meinung, dann haut das nämlich nicht mehr hin. Diese Vollmacht, von der Jesus hier redet, die ist ja eine Vollmacht, das zu tun, was Gott von mir will. Das ist der Unterschied zwischen Macht und Vollmacht. Wenn ich Macht habe, dann entscheide ich, was passiert. Ja, also kennen wir die absoluten Herrscher, wenn die gesagt haben, hier macht ihr mal den Kopf ab, dann kriegt ihr den Kopf abgemacht. Ja, oder hängt ihn auf oder was auch immer. Die hatten die absolute Macht über Leben und Tod ihrer Untertanen. Vollmacht ist immer etwas Geliehenes. Ja, Vollmacht hat der Botschafter im Namen seiner Regierung zu reden, aber natürlich nicht, was er will, sondern was seine Regierung will. Ja, also eine unserer Töchter hat mal überlegt, in den diplomatischen Dienst zu gehen und dann hat sie gesagt, nee, dann darf ich ja nicht mehr reden, was ich für richtig halte, sondern ich muss immer das reden, was meine Regierung für richtig hält. Und wenn die sich gerade mal dreht, weil neue Wahlen gewesen sind, dann muss ich plötzlich das Gegenteil vertreten von dem, was ich vorher vertreten habe. Denn ich rede ja nicht in meinem Namen, ich rede im Namen meiner Regierung. Das heißt also, wenn ich Vollmacht habe von Jesus, dann geht es nicht um das, was ich will, sondern geht es darum, was er will. Das heißt also, wenn ich Vollmacht habe, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wenn Gott mir einen Auftrag gibt, dann kann mich nichts daran hindern, das zu tun. Das ist hier gemeint. Und das ist steil. Und dann reagiert der Vater. Er schreit es raus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und mal ganz ehrlich, kennen wir genau diese Diskrepanz nicht alle? Ja, dieses Ich glaube. Ja, die meisten von uns hier, von vielen weiß ich das ja ganz konkret, die glauben. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, die würden also diesen Satz, glaubst du an Jesus? Klar, natürlich. Glaubst du, dass Jesus deine Schuld vergeben hat? Ja, glaube ich. Glaubst du, dass Jesus alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden? Ja, klar. Glaubst du auch, dass du unsterblich bist, solange er einen Auftrag für dich hat? Vielleicht sagst du sogar da noch ja. Aber wenn dann plötzlich eine Krankheit kommt, wenn dann plötzlich diese Punkte kommen, dann merken wir, dass dieser Glaube ganz oft eine Kopfentscheidung ist. Im Kopf habe ich das klar. Da weiß ich das, ich habe es auswendig gelernt, ich kann diese Sätze zitieren, ich kann sie bringen. Und viele hier können das. Da bin ich ganz sicher. Wenn ich nach den grundsätzlichen Aussagen unseres Glaubens fragen würde, wären ganz viele hier, die sagen, ja, ich bin davon überzeugt, das bejahe ich. Und das ist gut so, das ist keine Kritik. Aber dann gibt es diese andere Seite, die in diesem Satzteil deutlich wird, hilf meinem Unglauben. Da steckt ganz viel Verzweiflung drin. Und in Verzweiflung steckt das Wort Zweifel. Weil wenn plötzlich alles dagegen zu sprechen scheint, dann steht man auf einmal da, wie war das jetzt? Ist das wirklich sicher? Steht das oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich habe doch immer vertraut. Ich war doch immer mit Gott unterwegs. Und jetzt scheint es so, dass ich in einer ausweglosen Situation stecke. Das kann beruflich sein. Das kann gesundheitlich sein. Ja, wenn man plötzlich rausgeschossen ist, man hat seine Aufgabe in der Gemeinde, man hat sein Ziel vor Augen, man ist auch der Überzeugung, da zu sein, wo Gott einen hingestellt hat und plötzlich geht nichts mehr. Hier, der Mann, der hat einen Sohn und er möchte diesen Sohn im Sinne Gottes erziehen. Davon bin ich überzeugt, wenn er so sagt, ich glaube. Und er betet für sein Kind. Und dann stellt er fest, der scheint besessen zu sein, der reagiert. Es gibt ja viele Diskussionen, war er nur besessen, war er krank, hat er irgendeine Krankheit gehabt, vielleicht Epilepsie oder irgendwas anderes. Aber jedenfalls der Vater steht da und er kann seinem Jungen nicht helfen. Und die Ärzte helfen nicht, die Gebete helfen nicht. Jetzt geht er zu diesem frommen Rabbi und seine Schüler machen alles Mögliche, können auch nicht helfen. Und da wird der Zweifel zur Verzweiflung. Und das ist die Herzensentscheidung. Jetzt ist die gefragt. Der Kopf, ja, ich vertraue auf die Ärzte. Ja, die Ärzte konnten nicht helfen, die Priester konnten nicht helfen. Jetzt können nicht mal die Jünger Jesu helfen. Und natürlich kommt dann die Frage, Herr, wenn du kannst, alle anderen haben versagt. Da ist die Angst da drin. Aber in seiner Angst und in seiner Verzweiflung geht dieser Vater an die richtige Adresse. Er geht zu Jesus. Und ich glaube, wir dürfen solche Gefühle haben. Wir dürfen diesen Zwiespalt haben. Denn das ist ja nun das Urbild der Zerrissenheit. Ja, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Also rein logisch würde man ja sagen, Blödsinn. Aber ich glaube, ich muss euch nicht viel dazu erzählen. Ich kenne diese Zerrissenheit. Und ich glaube, manch einer hier auch. Ich glaube nicht, dass ich damit hier alleine bin. Vielleicht haben wir es nicht so heftig erlebt wie dieser Vater. Aber wir alle haben schon solche Dinge erlebt, wo der Kopf sagt, geht und das Herz sagt, geht nicht. Oder andersrum, ja, wir sind so nah bei Jesus, dass das Herz sagt, es geht und der Kopf sagt, Mensch, bist du blöd? Auch das gibt's natürlich. Aber diesen Zwiespalt zwischen Herz und Verstand, den kennt, glaube ich, jeder glaubende Mensch. Weil den erleben wir immer wieder. Und das Entscheidende ist, dass wir mit diesem Zwiespalt immer zu Jesus gehen. Und wir dürfen ihn zugeben. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand schräg angeguckt wird, wenn er hier in dieser Gemeinde mal zugibt, dass er in diesem Zwiespalt gerade drinsteckt. Denn ich bin der Überzeugung, jeder Christ, der seinen Glauben ernst nimmt, landet früher oder später an diesem Punkt. Und wenn ich gerade nicht da bin, wenn mein Glaube gerade mit Herz und Verstand einheitlich stramm vor Gott steht und der andere ist gerade in der Situation, dann sollte ich nicht arrogant werden, denn morgen kann es andersrum sein, sondern das Entscheidende ist, dass wir so, wie wir dastehen, zu Jesus kommen. Ja, wir singen das ja in dem Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Zweite Strophe, Jesus, bei dir darf ich mich geben, wie ich bin. Und dann kommt die dritte, die wichtigste vielleicht. Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Natürlich ist Veränderung möglich. Und natürlich können wir auch aus diesem Loch wieder rauskommen. Hier in diesem Bericht verändert Jesus die Umstände. Der Sohn wird geheilt. Ja, und der Vater wird tanzend und singend nach Hause gegangen sein mit seinem Sohn. Manchmal verändert Gott mein Herz. Ich kann die Situation annehmen, obwohl sich äußerlich nichts verändert hat. Und manchmal ist es der Durchgang zum Ziel, ja, dass mein Leben hier sogar zu Ende ist. Ich sterbe an einer Krankheit oder an irgendetwas und komme ans Ziel. Aber das Entscheidende ist, dass wir uns an Jesus halten. Dass wir das, was wir erleben, mit ihm durchleben. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr kommt. Es gibt manch einen, der sagt, Leute, wartet mal ab, das nächste Jahr wird noch heftiger als das alte. Vielleicht nicht unbedingt jetzt mit Corona, aber zum Beispiel mit den Folgen der Maßnahmen, mit all dem, was noch kommt. Ich will jetzt keine Panik verbreiten, darum geht es mir überhaupt nicht, sondern mit dem Anfang des Jakobusbriefs, Anfang von Jakobus 5, so, dieses Gebet über Kranken, der Anfang davon ist, ich sage es jetzt mal frei, ich kann es nicht ganz zitieren. Wenn es euch gut geht, dann singt Psalmen. Wenn es euch mies geht, dann bittet Gott. Dann geht ins Gebet. Aber egal was kommt, egal wie es geht, haltet euch an euren Gott. Und das möchte ich mitnehmen ins neue Jahr. Ich freue mich natürlich, wenn es besser wird. Und ich bete drum. Ich hoffe, ihr tut es auch. Aber ich möchte auch dann bei Gott, ganz nah bei Gott sein, wenn es anders kommt. Mir ist das eigentlich am Anfang nie so richtig aufgefallen, aber viele kennen ja das Lied von guten Mächten. Und in diesem Lied heißt es in der einen Strophe: Und willst du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, so wollen wir des Vergangenen gedenken und dann gehört dir unser Leben ganz. Ja, und die andere Strophe: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Dietrich Bonhoeffer hat beides Gott hingelegt. Ja, reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, oder willst du uns noch einmal Freude schenken? Und er sagt: So wie du es machst, so will ich es nehmen. Und das ist die Einstellung. Ich meine, das hatte Bonhoeffer auch nicht von Anfang an. Das war für ihn ein langer Kampf, da hinzukommen. Ja, das ist mir immer ein Trost. Ja, weil ich sage, ich bin an dem Punkt nicht. Wenn ich das Lied singe, dann singe ich die eine Strophe immer als Gebet. Ich könnte mich nicht hier hinstellen und sagen: Ja, Herr, reichst du uns den schweren Kelch, den bittern, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Sorry, so weit bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, ist jemand von euch so weit, dass er das hier, heute, jetzt so sagen könnte? Also, mein Gebet ist immer: Herr, wenn du mir so etwas zumutest, dann lass mich zu diesem Zeitpunkt auch so weit sein. Und ich vertraue ihm. Das ist dann auch eine Frage des Gottvertrauens, dass er es tun wird. Ich muss heute nicht so weit sein, aber schenke, dass wenn es so kommt, dass ich dann auch vorbereitet bin, dass ich dann so weit bin. Und darum geht es hier. Der Vater wendet sich an Jesus und damit genau an die richtige Adresse. Und lasst uns von Jesus zeigen lassen, wie es weitergeht. Lasst uns von ihm vorbereiten lassen auf das, was kommt. Und so freue ich mich, in dieses neue Jahr zu gehen, in diesem Bewusstsein: Gott geht mit, Gott geht voraus. Und wenn ich irgendeine Spezialausrüstung brauche für dieses Jahr, dann wird er sie mir geben. Und dann wird er mich damit ausrüsten. Lasst uns mit ihm darüber reden. Lasst uns beten. Herr, du weißt, wo wir stehen, wie groß unser Vertrauen ist oder auch wie klein. Aber du hast ja gesagt, wenn unser Glaube so klein wie ein Senfkorn ist, selbst dann kommen wir mit dir ans Ziel. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns dazu hilfst, dass wir dieses neue Jahr mit dir leben. Vom ersten Augenblick an, bis es in einem Jahr wieder vorüber ist. Hilf uns, ganz nah bei dir zu bleiben und uns an deiner Hand zu halten.